Wir haben ein neues Parlament.
Und einen neuen Nationalratspräsidenten.
Es gibt also viel zu besprechen. Damit herzlich willkommen zu Beide Seiten live.
Schönen guten Abend. Nach dem Tag der Premieren im Nationalrat, viel Neues gibt's da. Schauen wir uns die Bilder mal an. Ja, ein Drittel der Abgeordneten ist völlig neu im Nationalrat. Da gab es natürlich viel Shake-Hands. Die FPÖ sitzt erstmals ganz rechts außen und hat Grund zu feiern. Walter Rosenkranz wird Nationalratspräsident.
Ja, und ein ganz neuer Parlament, den sehen wir jetzt. Andreas Babler, der SPÖ-Chef, ob Sie es glauben oder nicht, der war bis jetzt nur Dreiskirchener Bürgermeister.
Jetzt eben auch im Nationalrat, heute alles unter den Augen des Bundespräsidenten. Bummvolles Haus natürlich, ein Festtag. Aber wer sind denn die 183 Abgeordneten, die in den nächsten 5 Jahren unsere Gesetze beschließen sollen? Wie setzt sich der neue Nationalrat genau zusammen?
Hat er sich zum Positiven oder zum Negativen verändert? Dazu gibt es natürlich zwei Seiten und die wollen wir wie immer hier beleuchten mit Patrick Schwanzer und mit René Aach aus unserer Plus24-Redaktion. Hallo.
Hallo, ja, grüß dich.
Patrick, die Abgeordneten, würde man meinen, sollten ja möglichst gut auch die österreichische Bevölkerung repräsentieren, dahingehend, wie alt sie sind, wer sie sind. Das tun sie aber im neuen Nationalrat nicht. Du hast dir die Argumente dafür angeschaut, warum das nicht ganz so ideal ist.
Ja, leider. Der neue Nationalrat ist kein Abbild, kein Spiegelbild der Bevölkerung, wie eben Expertinnen im Vorfeld schon analysiert haben. Zum Beispiel sagen ab sofort seit 2008 wieder weniger Frauen, ich gelobe unverbrüchliche Treue der Republik heute zum Beispiel. Da haben wir auch eine Grafik vorbereitet, denn der Frauenanteil sinkt zum ersten Mal seit 2008 wieder. 2008 waren es rund 27% Frauen im Nationalrat. Dann ist es bergauf gegangen bis jetzt. Da waren es dann am Ende der Legislaturperiode rund 41% und mit dem neuen Nationalrat sitzen leider, muss man sagen, nur noch 36% Frauen vom Gesamtanteil auf den Bänken dort. Und insgesamt setzt sich der Nationalrat eben so zusammen, dass es insgesamt 66 Frauen sind, diese 31%. Und im Vergleich zur Gesamtbevölkerung haben wir ja eigentlich mehr Frauen als Männer. Also da sind es 50,5% in etwa. Das heißt, da sind die Frauen absolut unterrepräsentiert. Und Männer haben wir 117 Stück.
Und die Lücke geht sogar wieder auf.
Die geht jetzt auf und Männer sind in der Bevölkerung natürlich dann ein wenig weniger vorhanden. Da haben wir insgesamt 49,5%.
Heute haben wir sogar gesehen, es gibt 73 neue Abgeordnete, aber eben, du hast das gesagt, nur 66 Frauen, also sogar mehr neue im Parlament als jetzt weibliche Abgeordnete.
Genau, und das kritisieren auch die PolitikerInnen selbst. Da haben wir zum Beispiel mit Werner Kogler sprechen können und der hat uns da auch im Interview gesagt, das kann sich auch auf das politische Handeln auswirken.
Das macht sicher einen Unterschied, ob mehr oder weniger Frauen da sind. Wir haben ja bei den Grünen hier ganz andere Regeln eingeführt und im Übrigen wieder einmal sind wir die Einzigen, wo mehr Frauen als Männer sind. Aber dass die anderen so deutlich weg sind von 50%, ist nicht nur schmerzlich, sondern ich fürchte, das hat halt auch eine Auswirkung.
Und so deutlich weg sind die meisten Männer gibt's wieder mal bei der FPÖ, muss man sagen. Und das ist schon noch ein bisschen kurios, weil die FPÖ hat ja noch im Wahlkampf groß damit geworben, dass sie jetzt auch ein Reißverschlusssystem auf der Bundesliste haben. Das heißt, da ist Mann, Frau gereiht, wo man sich dann eigentlich denken könnte und wurde auch so kommuniziert, dass halt dann gleich viele Männer wie Frauen in den Club es bei den Blauen schaffen. Das war ein großer Schmäh, weil es gibt dann noch die Landesliste, es gibt die Regionalkreisliste. Und da dürften dann wohl am Ende doch mehr Männer bei der FPÖ es in den Nationalrat geschafft
haben. Das ist natürlich eine Schmerz, ja?
Und da wollte ich nur dazu sagen, da kritisiert auch Sophie Wotschke von den NEOS, selbst eine Frau, 26, die jüngste Frau im Parlament, kritisiert das auch. Und die sagt, dass da vor allem in der nächsten oder jetzt in der anstehenden Legislaturperiode von der Politik auch daran gearbeitet werden muss. Da kann man auch noch kurz reinhören.
Und da, wo wir einfach alle arbeiten müssen, ist, dass es in den nächsten 5 Jahren bei der nächsten Wahl besser wird. Jetzt ist kein Geheimnis, der größte Männeranteil ist bei der FPÖ. Heißt also, alle anderen Parteien haben einen Auftrag, stärker zu werden und die Leute wieder abzuholen.
Ja, so der Auftrag quasi an alle anderen Parteien, sagt sie da, etwas daran zu ändern. René, du hast dir angeschaut, im Parlament geht es ja nicht nur um statistische Quoten, du hast für uns angeschaut, was sind denn die Argumente dafür, dass das Parlament jetzt eben so ausschaut, wie es ab heute eben für die nächsten wahrscheinlich 5 Jahre ausschauen wird?
Da gibt es natürlich unterschiedliche Gründe, über die politischen können wir dann später noch sprechen, aber im Prinzip Muss man da jetzt die klassischen Kontraargumente für Quotenregelungen auspacken? Und ich muss sagen, das kann ich jetzt nur so vortragen, weil man einfach wenige findet, bis gar niemanden, der sowas auch vor einer Kamera sagen möchte. Also es ist im Prinzip das Hauptargument des Leistungsprinzips. Das heißt, der Qualifiziertere oder die Qualifiziertere würde dann schlussendlich wegen irgendeiner Quotenregelung einfach außen vor bleiben und nicht zum Zug kommen. Dann gibt es auch noch das Argument, dass Quoten auch diskriminieren würden schlussendlich. Da fühlen sich dann oft Männer diskriminiert, muss man dazu sagen. Und es würde auch Stereotypen fördern. Also zum Beispiel könnte man dann sagen, du bist im Parlament, weil du eine Frau bist oder weil du einen Migrationshintergrund hast und so weiter. Und man muss auch dazu sagen, die Wirtschaftskammer hat 2013, muss ich dazu sagen, einmal in einer Aussendung festgehalten, man ist gegen Quoten, aber für zum Beispiel auch die Förderungen von speziellen Gruppen. Man könne das gesetzlich gar nicht festhalten. Also ich weiß schon, das ist jetzt unternehmensbezogen und nicht parlamentsbezogen, aber trotzdem, es ist irgendwie schwer, einfach zu untermauern, schlussendlich sowas dann auch tatsächlich zu argumentieren. Aber es sind diese Argumente, die einfach mal da am Tisch liegen.
Jetzt hast du gerade ein Stichwort gesagt, Migrationshintergrund, da schaut es ja auch sehr dürftig aus im Nationalrat. Es gibt ja nicht nur die Frauenquote, die da dürftig ist, sondern auch beim Alter gibt es Gruppen, die nicht repräsentiert sind, so wie die Bevölkerung oder auch bei Berufsgruppen.
Absolut, vor allem die jungen Menschen sind im neuen Nationalrat unterrepräsentiert, sehr wenig vorhanden. Da gibt es insgesamt 63 Abgeordnete, die unter 40 sind. Und dann wirklich bei den sehr Jungen zwischen 18 und 29 gibt es generell nur 6 Abgeordnete jetzt im ganzen
Von 183.
Von 183. Und man sagt auch immer, man macht jetzt Politik für die nächste Generation, für die Jungen, die nachkommen. Ja, wie gesagt, der Großteil ist eben in der Altersspanne zwischen 40 und 60. Jüngster Abgeordneter kommt übrigens von der FPÖ aus Salzburg, Sebastian Schweighofer mit 24 Jahren. Und Tom, du hast das auch schon angesprochen, ArbeiterInnen sind unterrepräsentiert, also haben wir auch heute angeschaut. Sogar 46% der Abgeordneten, die jetzt im Nationalrat sitzen, haben einen Politikerjob. Das heißt, es sind Berufspolitiker mehr oder weniger, die da drin sitzen. Und bei den Menschen mit Migrationshintergrund, da haben wir auch eine Grafik vorbereitet, auch die sind natürlich unterrepräsentiert. Da gibt es insgesamt nur 12, die heute hier neu angelobt wurden. Und auch vielleicht etwas kurios und was man mit ein bisschen Schmunzeln hinnehmen kann, die meisten von diesen 12 entfallen auf die FPÖ, wenn man es jetzt anschaut, aufgeteilt. Da sind nämlich insgesamt 4 Abgeordnete, wie man es jetzt auch in der Grafik sehen, bei der FPÖ, die im Migrationshintergrund haben. Alle anderen Clubs, die Grünen haben noch 3, SPÖ, ÖVP 2 und die Neos einen. Also
das ist ein kleines überraschendes Detail.
Was kleines Überraschendes. Auf der anderen Seite, Selbstständige und Unternehmer sind relativ gut repräsentiert im neuen Nationalrat und Akademiker sogar überrepräsentiert.
Aber da muss man auch dazu sagen, im EU-Vergleich oder im Vergleich mit anderen Parlamenten sind wir da eigentlich so im Mittelfeld. Also bei uns sind es jetzt 50%, die einen akademischen Abschluss haben. Wenn man nach Deutschland schaut, da sind es 82. Also da liegen wir dann doch deutlich drunter.
Also Akademiker eben generell überrepräsentiert in Parlamenten offenbar in der genau. EU zumindest.
Und das große Problem ist ja, dass die Zusammensetzung, und Werner Kogler hat das vorhin auch schon ein bisschen angekündigt, schon auch Auswirkungen auf das Politikmachen hat. Also vor allem die soziale Herkunft und der Job, den ein Abgeordneter vor seiner Angelobung hatte, sagt hier vor allem die Politikforscherin Tamara Eser auf ORF3, hat dann eine Auswirkung, zum Beispiel welche Gesetze beschlossen werden oder wenn es zu hektischen Situationen kommt, wo jetzt schnell Gesetze beschlossen werden müssen. Wir haben es bei Covid-19 in der letzten Legislaturperiode gesehen. Da ist es auch wichtig, in Krisensituationen auf die eigenen Erfahrungswerte zurückzugreifen. Und die Politikforscherin meint da eben, dass dann jene Menschen, die mehr im Nationalrat repräsentiert werden, dann auch eher davon profitieren als Personengruppen, die eben nicht so die starke Stimme im Nationalrat sitzen haben. Das heißt, laut der Politikforscherin hängt es schon stark damit zusammen, wie dann am Ende Politik gemacht wird. wie die Menschen sich im Nationalrat zusammensetzen.
René, du hast eben, wie gesagt, für uns recherchiert, warum es doch okay ist oder warum es so ist, dass der Nationalrat so ausschaut, wie er eben ausschaut, eben nicht besonders repräsentativ der Bevölkerung entsprechend. Jetzt kann man aber sagen, gut, aber die Abgeordneten sind ja über die Parteien indirekt gewählt natürlich. Das heißt eigentlich, warum funktioniert das innerhalb der Parteien denn nicht, dass sie da mehr Repräsentativität schaffen?
Im Prinzip, den Abgeordneten kann man sowieso mal da keine Schuld zuweisen, das ist schon angesprochen, das ist einfach schwierig. Wir haben die Listen vorhin schon gehört. Da kann man es noch so versuchen mit einer Quote auf Bundesliste. Wenn man das auf den anderen Listen nicht hat, dann wird es einfach schwierig und man kann es zum Teil einfach gar nicht steuern. Also da müsste man alle Listen irgendwie so aufsetzen, dass auf einem machbaren Listenplatz dann quasi auch überall Frauen sind, überall Menschen mit Migrationshintergrund oder unterschiedlichen Alters. Und das ist schlichtweg für die Parteien schwierig und teilweise auch irgendwie gar nicht planbar, weil man nicht weiß, wer dann wo dann doch noch irgendwie ins Parlament kommt. Und dann gibt es schon auch noch die Schwierigkeit, die sich nicht vertreten fühlen vom Parlament. Das sind auch oft die nicht wahlberechtigt sind. Also wir haben 20% gehabt, die in Österreich in einem Alter wären, die wählen dürften, aber eben nicht wahlberechtigt sind, weil sie nicht österreichische Staatsbürger sind. Und da bräuchte es dann schlussendlich eine Wahlrechtsreform, wenn man die abholen möchte, da müsste man das Wahlrecht von der Staatsbürgerschaft entkoppeln. Und auch da sind die Parteien eher gefragt als die Abgeordneten dann selbst. Und bis dahin, und das hast du auch schon angesprochen, niemand kann irgendwie alle abdecken. Das heißt, eigentlich sind die Politikerinnen und Politiker angehalten, dann besonders mit jenen zu sprechen und sich deren Erfahrungen und Probleme anzuhören, damit sie dann umsetzen können. Aber da muss der Wille dazu da sein. Vor allem muss man es dann auch annehmen.
Wir bleiben jetzt im Nationalrat jedenfalls, wechseln ein bisschen vom Plenum, von den Abgeordneten, die wir uns genauer angeschaut haben, auf die Gegenseite, nämlich aufs Präsidium. Da ist heute in einer ersten Sitzung nämlich das Präsidium gewählt worden. Tatsächlich erster Nationalratspräsident Walter Rosenkranz von der FPÖ mit 100 Stimmen.
Ja, die FPÖ hat schließlich die Wahl gewonnen und so auch jetzt traditionsgemäß in den Nationalratspräsidenten gestellt. Aber trotzdem hat es an Rosenkranz heftige Kritik und Proteste gegeben, innerhalb und auch außerhalb des Hauses.
René, schauen wir uns zuerst einmal an, innerhalb des Nationalrats, was da passiert ist. Wer hat da gegen Rosenkranz gestimmt? Warum?
Also wenn wir uns das Ergebnis anschauen, dann fällt schon mal auf, dass da einfach viele nicht für Rosenkranz gestimmt haben. Das ist einfach, aber das war auch zu erwarten, muss man dazu sagen. Es war nicht erwartet worden, dass da alle mitgehen, schon gar nicht wegen den Grünen. Die haben von Anfang an gesagt, einen freiheitlichen Nationalratspräsidenten würden sie nicht unterstützen. Und auch an Walter Rosenkranz hat es da Probleme oder Schwierigkeiten und auch Kritik gegeben von den Grünen. Hören wir uns das ganz kurz an, was da Sigrid Maurer und Werner Kogler gesagt haben.
So viel Geschichtsbewusstsein sollten wir schon aufbringen, gerade in Österreich, uns daran zu erinnern, dass die bittersten, die bösesten, die giftigsten und die undemokratischsten und die gewaltauslösendsten Parolen in unserer Geschichte damit begonnen haben. Ein Volk, Sie wissen, was kommt. Ein Volk, ein Reich, ein Führer. Was haben wir von so einem Volk?
Also ich halte das für unverantwortlich. Wir sehen auch auf der ganzen Welt, wie Rechtsextreme die Macht, die sie in demokratischen Ämtern bekommen, ausnutzen. So jemand hat in diesem Amt nichts verloren.
Ja, das waren so Stimmen, die wir aber nicht nur von den Grünen gehört haben. Da war heute auch Andreas Babler dann für viele ein bisschen überraschend auch im Netz durch die Blume deutlich, wenn man es so sagen kann. Also er hat da schon
durch die rote Nelke
drin. Ganz genau,
die
richtig.
Im stecken, haben
er musste nämlich gegen Rosenkranz gestimmt haben. Er hat schon davon gesprochen, die FPÖ hat das Recht, jemanden zu nominieren, aber dann müssen auch gewisse Voraussetzungen erfüllt sein. Und die wären bei Walter Rosenkranz aus Sicht von Andreas Babler offensichtlich nicht erfüllt. Schauen wir auch da kurz rein.
Für mich ist klar, dass der Nationalratspräsident keine Berührungspunkte zu Rechtsextremen haben darf.
Ja, da hat es also Applaus gegeben und diese Abgrenzung war für viele einfach nicht gegeben, offenbar.
Patrick, du hast dir auf der anderen Seite die Argumente derer angeschaut, die eben Walter Rosenkranz auch als Nationalratspräsidenten unterstützen. Das ist jetzt nicht nur die FPÖ, nona nicht. Aber was gibt's da? Was
hast du? Ich wollte gerade sagen, vorneweg die FPÖ natürlich. Herbert Kickl hat da heute die Gunst der Stunde genutzt vor der geheimen Abstimmung und hat noch einmal die Werbetrommel für den eigenen Kandidaten Walter Rosenkranz gerührt. Und Herbert Kickl führt da die unzähligen Stationen von Walter Rosenkranz an, die er bisher schon inne hatte in der Politik, und hat damit sozusagen zeigen wollen, dass er diese Ämter auch schon tadellos ausgeführt hat. Da können wir reinhören.
Hier reinhören hoffentlich Walter Rosenkranz.
Walter Rosenkranz hat dieser Republik als Abgeordneter, als Clubobmann der damaligen Regierungspartei FPÖ und zuletzt als Volksanwalt in absolut untadeliger Art und Weise loyal gedient.
Das war Herbert Kickl, und auch sehr nette, versöhnliche, warme Worte sind vom damaligen Koalitionspartner ÖVP gekommen, in dem Fall vom Clubobmann August Wöginger. Der hat hier eben die damalige Regierungszusammenarbeit hergenommen, um das Positive an Walter Rosenkranz vorzukehren. Walter Rosenkranz war ja damals in der türkis-blauen Koalition der Regierungskoordinator im Hintergrund, hat man viel zusammenarbeiten müssen. Und da sagt August Wöginger, dass er eben dieses hohe Amt des ersten Nationalratspräsidenten in die Hände von Walter Rosenkranz legen möchte. Und die genaue Argumentation können wir uns jetzt auch anhören.
Ich habe dich schätzen kennengelernt. Ich weiß, dass du die Verfassung einhältst. Ich weiß, dass du Handschlagqualität besitzt. Und wir haben dich ja auch vor einigen Jahren als Volksanwalt hier auch im Hohen Haus mitgewählt, weil ich der Meinung bin, dass man dir dieses Amt auch anvertrauen kann. Ich habe immer gesagt, es ist auch personenbezogen, das meinen wir auch so. Du bist aber für uns ein Kandidat, der wählbar ist aus den freiheitlichen Reihen, weil ich dich persönlich kenne, weil viele von uns dich kennen, und wir legen dieses Amt sozusagen in deine Hände.
Sagt ihm ÖVP-Clubchef August Wöginger, hat dann trotzdem am Ende darauf hingewiesen, er ist sich nicht sicher, ob tatsächlich der gesamte ÖVP-Club für Rosenkranz stimmt. Das gilt ja eben das Wahlgeheimnis. Und aus dem Ergebnis kann man ablesen, dass vielleicht nicht jeder Schwarze für Rosenkranz am Ende gestellt.
Aber es gibt schon auch noch, weil wir vorhin über Abgrenzung gesprochen haben zu den Identitären oder zu Rechtsextremen, da gibt es auch eine Liste von Nina Horacek vom Falter, die hat das zusammengetragen, wo auch aufgelistet ist, dass zum Beispiel Walter Rosenkranz 2012 am 8. Mai, also am Jahrestag der Kapitulation der deutschen Wehrmacht und des endgültigen Zusammenbruchs des NS-Regimes, zum Beispiel an einem Totengedenken von Burschenschaftern mit dabei war, wo er auch mit seiner genau darüber können wir eh gleich noch sprechen. Und er hat auch letztes Jahr den Akademikerball eröffnet, wo auch Martin Sellner, der identitären Frontmann, mit dabei war, der sich im Übrigen jetzt auch schon auf Telegram zu Wort gemeldet hat, wenn man so sagen möchte und sagen darf. Wir haben den Post auch vorliegen, wo er schon davon gesprochen hat, wir haben den ersten freiheitlichen Nationalratspräsidenten, und da ist halt jetzt die Frage, wie man es liest. Also klare Distanzierung ist es offensichtlich nicht. Und das hat auch schon Wolfgang Sobotka heute bei uns im Interview noch kritisiert. Hören wir auch da ganz kurz rein.
Solange natürlich auch die Freiheitliche Partei ihre Geschichte nicht aufarbeitet, immer wieder Grenzen zu den Identitären und den rechten Rändern auflöst, wird sie mit dieser Kritik behaftet sein. Es hilft nur ein klarer Schnitt. Andere Parteien haben das getan.
Die FPÖ offenbar, demnach laut Wolfgang Sobotka jedenfalls noch nicht, meine Damen und Herren. Wir haben Sie auch gefragt zu dieser heute sehr aktuellen Frage. Die Frage des Tages, immer aktuell auf puls24.at, hat heute gelautet: Zum ersten Mal in der Geschichte wird die FPÖ den Nationalratspräsidenten stellen. Wie finden Sie das? Und das Ergebnis ist wie folgt. Zur Stunde schaut so aus. Im Nationalrat hatte Walter Rosenkranz 62% und hier online, nicht repräsentativ, 66%. Absolut richtig so. Sagen da 2/3, die FPÖ hat schließlich die Wahl gewonnen. Finde ich nicht gut, sagen 31%, keine Meinung, haben hier 3%. Jetzt haben wir es gehört, im Nationalrat gibt es Bedenken, aber auch außerhalb, Mini.
Viele sogar, muss man auch dazu sagen. Es gibt viele Reaktionen von unterschiedlichsten Seiten. Ich muss kurz meinen Zettel suchen, wo ich es mir zurechtgelegt habe. Da sind wir. Unter anderem hat es da vor dem Parlament heute auch schon Proteste gegeben, und zwar von der Partei Links. Die hat nämlich da heute die Demokratie symbolisch zu Grabe getragen. Da können wir kurz reinschauen. Man hat da nämlich einen, Achtung, Wortspiel, Rosenkranz vor dem Parlament niedergelegt.
Ein Kranz mit Rosen.
Ganz genau, so anders gesagt. Die Frage, warum, Weil es einfach diese Reaktionen gibt. Wir haben schon angesprochen, die Libertas, die Burschenschaft, in der er sich befindet, deutsch-national schlagende Burschenschaft, hat als erster einen Arierparagraphen eingeführt und gilt selbst unter Burschenschaftern als konservativ, also damit man weiß, wo man sie verorten muss. Und Walter Rosenkranz hat ja einen Sammelband oder einen Beitrag für einen Sammelband geschrieben, wo er auch Nazis als Leistungsträger bezeichnet, darunter eben auch den Nazi-Generalstaatsanwalt Hans Stich. Und da hat Corinna Milborn mit ihm gesprochen 2022 im Präsidentschaftswahlkampf. Hören wir da auch ganz kurz rein, wie er auf die Fragen reagiert hat.
Ich weiß nicht, ob ich den Begriff Leistungsträger verwendet habe.
Die Liste heißt Burschenschafter als Leistungsträger in Österreich 1918 bis 1938.
Die in der Verwaltung tätig waren. Und wenn Sie sagen 1930 bis 1938, dann kann es von Ihnen aus argumentativ nicht zusammenpassen, weil 1938 sind erst die Nazis an die Macht gekommen.
Genau, und 1930
es kann sein, dass er illegal,
das
weiß ich nicht. Also
Das müssen Sie wissen, bitte.
Nein.
Also sagt also Walter Rosenkranz hat da nicht wirklich Einsicht gezeigt, und was er da halt natürlich einfach vollkommen ignoriert, auch in seiner Argumentation für diese Liste, ist, dass Hans Stich Todesurteile gegen Widerstandskämpfer verfasst oder verhängt hat ohne Prozess und auch zu Kriegsende an der Hinrichtung von 44 Gefangenen beteiligt war. Dafür ist er dann auch verurteilt worden. Und auf dieser Liste gibt es noch weitere Nationalsozialisten.
Was ja auch trotzdem spannend ist, weil wir es vorher schon angesprochen haben und auch von Wolfgang Sobotka gehört haben, die FPÖ muss einfach beginnen mit der Aufarbeitung. Gestern war Norbert Hofer, der ehemalige, muss man jetzt schon sagen, dritte Nationalratspräsident in der ZIP 2, wurde natürlich auch darauf angesprochen, noch bevor Walter Rosenkranz eben jetzt zum ersten Nationalratspräsidenten gewählt wurde. Und auch da hat man irgendwie so ein bisschen durchklingen lassen, ja, also das wurde so weggewischt. Walter Rosenkranz ist halt schon ewig lang in der Politik, hat auch schon vieles erlebt und vielleicht auch jetzt vieles gesagt, was man jetzt nicht mehr so ernst nehmen sollte. Das wurde auch Norbert Hofer immer unterstellt. Und da ist irgendwie so mitgeschwungen, na ja, lassen wir die Vergangenheit beiseite, leben wir ihm jetzt. Und Walter Rosenkranz wird das schon gut machen. Ja.
Man hat es auch argumentiert mit Projekten, die man für die jüdische Bevölkerung umgesetzt hat. Aber wenn man sich da die Reaktionen anschaut, dann merkt man schon, die ist deutlich besorgt. Also es hat eine Aussendung gegeben vom Mauthausen-Komitee gemeinsam mit dem Dokumentations Archiv des österreichischen Widerstands von Willi Merni, also der Vorsitzende des Mauthausen-Komitees, da können wir kurz reinschauen, der schreibt hier, das ist eine schamlose Verhöhnung aller NS-Opfer. Wer es ernst meint mit dem nie wieder, darf eine Person mit der Geisteshaltung nicht, mit dieser Geisteshaltung nicht zum Nationalratspräsidenten wählen. Oskar Deutsch, Präsident der israelitischen Kultusgemeinde, hat schon davon gesprochen, er ist ein brauner Wolf im blauen Schafspelz. Und Bini Gutmann hat sich auch noch zu Wort gemeldet heute vom World Jewish Congress, und der schreibt hier, Rosenkranz ist nur Nationalratspräsident, damit bekleidet ein Rechtsextremer das zweitwichtigste Amt im Staat. Eine Usance war wichtiger als ein Bekenntnis gegen Antisemitismus und für den antifaschistischen Grundkonsens, auf dem die Republik beruhen sollte. Er nennt es hier eine Schande.
Ja. Wie zu erwarten, heftige Kritik natürlich.
Genau. Den neuen Nationalrat hätten wir damit. Die neue Regierung wird aber noch ein bisschen dauern. Morgen sind da ja erst die ersten Gespräche zu einer rot-schwarzen beziehungsweise möglicherweise Dreierkoalition mit Neos oder Grünen.
Aber bis es soweit ist, muss es nicht unbedingt Stillstand bedeuten, denn auch wenn das manche glauben, die Regierung macht in Österreich nicht die Gesetze, das macht eben das Parlament. Und da könnten sich jetzt verschiedenste Mehrheiten bilden zu verschiedensten Gesetzen.
Ja, möglich ist das ja jedenfalls ganz generell natürlich, weil nicht die Regierung macht eben die Gesetze, sondern das Parlament. René, du hast dir da die Argumente dafür angeschaut, warum das vielleicht wahrscheinlich ist oder wie das überhaupt passieren könnte, dass jetzt in dieser Zeit der Regierungsbildung, während die alte Regierung ja mehr oder weniger verwaltet, noch Gesetze zustande kommen.
Man muss dazu sagen, wahrscheinlich ist es eher nicht, also das mal vorweg, weil es da einfach viele Stolpersteine gibt, beziehungsweise Taktiken. Aber wenn man sich's anschaut, wie ein Gesetz entsteht, ihr habt schon gesagt, das kommt nicht aus der Regierung, die beschließen das nicht, aber es gibt Gesetzesvorschläge und die kann man auf unterschiedliche Weise einbringen. Das geht zum Beispiel eben auf Regierungsvorlage, ist meistens der Regelfall, muss man dazu sagen, sobald man eine Regierung hat. Es gibt den Antrag eines Ausschusses, den Antrag des Bundesrats, ein Volksbegehren oder eben den Antrag von Abgeordneten. Und da wären wir dann auch beim freien Spiel der Kräfte. Das ist ja so ein Bauchwehwort in Österreich. Da gibt es aber trotzdem einen Vorteil, den man auch hervorkehren muss, ist, dass nämlich dann ein echtes Arbeitsparlament ist und nicht irgendwie ein Abnickparlament von Regierungen oder von Regierungsvorlagen. Und dafür ist auch Karl Nehammer kritisiert worden heuer, als er gesagt hat, wir retten quasi die Republik, indem wir nicht die Regierung spalten, die Nation spalten beim Renaturierungsabkommen wegen dem freien Spiel der Kräfte. Und Barbara Todt vom Falter hat da zum Beispiel auch kritisiert, dass er Angst davor gehabt hätte und auch ein bisschen damit den Abgeordneten vorwirft, dass sie eigentlich gar nicht in der Lage sind, auch eigenständig zu entscheiden.
Und dabei gibt es ja eben, du hast es angesprochen, natürlich die Möglichkeit und auch Initiativanträge in der letzten Periode gar nicht so wenige, ausnahmsweise, weil die Regel sind tatsächlich Regierungsvorlagen, ja. Natürlich, weil die Regierung eine Mehrheit im Parlament hat, um diese Gesetze zu beschließen.
Und da ist die Frage natürlich nur, ob das auch genutzt werden sollte, dieses Zeitfenster, bis die neue Regierung da ist, oder ob sich die Abgeordneten bitte tunlichst zurückhalten mögen, so wie es vielleicht Karl Nehammer im Hinterkopf gehabt hat, damit er eben nicht schwarz-grün vorzeitig springt.
Ruhig Blut, sagt er, die andere Seite. Bitte Kontenance bewahren, zurückhalten, Ruhe wahren, das könnte teuer werden. Ja? Und dieses Zeitfenster jetzt zu nutzen, wo das Budgetloch eh schon riesenfett ist, was uns die letzte Regierung hinterlassen hat, sollte man jetzt eher darauf achten, nicht Nachwahlzuckerl zu schnüren, um es mal so zu nennen, weil eigentlich findet dieses Freispielerkräfte ja als Wahl Zuckerl-Wahlbestechung vor der Wahl statt. Und da haben wir heute mit Nikolaus Scherer von den NEOS drüber gesprochen und sein Statement dazu können wir ganz kurz anhören.
Also ich bin ja ein sehr leidenschaftlicher Parlamentarier und bin überzeugt davon, dass das Parlament auch arbeiten kann, wenn es noch keine Bundesregierung gibt oder nur eine Übergangsregierung. Aber nichtsdestotrotz, glaube ich, sollten wir alle sehr behutsam mit den Maßnahmen, die wir jetzt diskutieren und vielleicht auch beschließen, umgehen. Weil, wenn man sich unser Budgetdefizit anschaut, das uns der Finanzminister Brunner hier hinterlassen hat, dann ist wirklich Feuer am Dach. Wir haben wirtschaftspolitisch ganz massive Aufgaben, um auch den Wirtschaftsstandort wieder in Gang zu bringen. Und ich glaube, man sollte hier jedenfalls sehr zurückhaltend mit etwaigen Maßnahmen auch umgehen.
Feuer am Dach, hat Niki Scherer gesagt. Und diese Panik vor dem freien Spiel der Kräfte ist vielleicht nicht ganz unbegründet. Der Fiskalrat hat nämlich jetzt ausgewertet, dass dieses freie Spiel der Kräfte und uns seit 2008 31 Milliarden Euro gekostet hat. Also sozusagen das freie Spiel der Kräfte. Jedes Mal von der Nationalratswahl hat er schon einen ziemlich großen Berg an Schulden hinterlassen.
Aber das Momentum-Institut, gewerkschaftsnahe, hat da quasi gegengerechnet, dass vor allem auch die Familien oder Einkommen mit niedrigem Einkommen oder mittleren Einkommen profitiert haben. Also dass es sich vielleicht dann doch ins Positive gezahlt hat, ist so die Argumentation der anderen Seite.
Gab es auch positive Reformen, die wirklich angegangen worden sind?
Das ist eben ein Vorteil, wo schon die eine Seite sagt, das freie Spiel der Kräfte kann schon hilfreich sein, weil man im Prinzip dadurch einfach Reformen beschließen kann und vor allem auch Blockaden überwinden kann. Und da hat es eben, wir haben es schon angesprochen, 2008 und 2019 die großen Versionen des freien Spiels der Kräfte gegeben. Und da können wir uns eine Grafik anschauen. Da gibt es nämlich schon einzelne Projekte, die durchaus auch positiv gewesen sind. 2008 zum Beispiel hat man da die Studiengebühren abgeschafft, also hat Auswirkungen aufs Bildungssystem, die Verlängerung der Hackler-Regelung, also nach 45 Arbeitsjahren abschlagsfrei da in die Frühpension zu gehen ab 62, und man hat die Mehrwertsteuer auf Medikamente reduziert, und 2019 hat man den Rechtsanspruch auf eine einmonatige Arbeitsfreistellung nach der Geburt eines Kindes beschlossen und die Höchstgrenze für Parteispenden. Aber wir wissen es, es waren auch viele teure Beschlüsse mit dabei.
Und vielleicht noch ergänzend, dass dieses freie Spiel der Kräfte jetzt nach einer Wahl wahrscheinlich wird, ist nochmal unwahrscheinlicher, weil wie wir jetzt wissen, treten morgen ÖVP und SPÖ in tatsächlich die Sondierungsgespräche ein, und Politinsider sagen auch immer, wenn man dann einmal tatsächlich zu diesen Koalitionsverhandlungen kommt, committet man sich im Hintergrund, dass man jetzt im Parlament nicht irgendwie gegeneinander stimmt, sich überstimmt etc. Das heißt, ÖVP, SPÖ und vielleicht auch schon die NEOS mit dem Boot werden hier jetzt nicht irgendwie Gesetze beschließen.
Ein bisschen oder Verantwortung schon ausborgen von der möglichen Zukunft.
Versucht man schon ein bisschen Vertrauen aufzubauen, und deswegen wird es wahrscheinlich ohnehin unwahrscheinlicher in den nächsten beiden Sitzungen, die es jetzt gleich noch bis Dezember gibt, dass da tatsächlich irgendwas Großartiges beschlossen
wird. Wir beleuchten beide Seiten hier im Nationalrat, bleiben jetzt innenpolitisch, aber verlassen den Nationalrat und schauen vor Gericht.
Sie können sich wahrscheinlich noch an Lena Schilling erinnern, die grüne Spitzenkandidatin bei der EU-Wahl im Juni und jetzige EU-Parlamentarierin. Heute muss sie sich in Wien bei einem Zivilprozess dafür rechtfertigen, dass sie Lügen gegen das Ehepaar Born-Mehner verbreitet haben soll.
Ja, und ausgerechnet da taucht ein neues Lügengerücht auf, denn Schilling soll auch noch eine Affäre mit einem EU-Beamten erfunden haben. Jetzt kennen wir schon die Geschichten aus dem EU-Wahlkampf. Patrick hat sich für mehrere Lügen entschuldigt. Jetzt gibt es möglicherweise eben wieder was. Wie kann man da argumentieren, dass der Vorwurf Schilling politisch jetzt endgültig diskreditiert?
Also dieses neue Gerücht, das hat jetzt eben Veronika Born-Mehner selbst ins Treffen gebracht, aufgebracht, weil ja heute der nächste Prozessteil stattgefunden hat. Und das dürfte selbst in Brüssel jetzt für Brisanz gesorgt haben. Also in Diplomatenkreisen ist man ziemlich hass, sagt man auf gut Deutsch jetzt da auf Lena Schilling. Und eine Quelle, die eben Veronika Born-Mehner für sehr vertrauensvoll hält, angeblich soll es sich um die Ehefrau des Mannes handeln, dem Lena Schilling hier eben eine Affäre andichten soll, wurde von einem Medium darauf angesprochen und hat sich dann eben im Zuge dessen an Veronika Born-Mehner gewendet, ihr einen Brief geschrieben.
Ausgerechnet am Tag vor dem zweiten und jetzt letzten Prozesstag.
Prozesstag heute natürlich, kam jetzt sich schon ausrechnen, dass es vielleicht jemand wollte, dass das jetzt auch ans Tageslicht kommt. Und diese schriftliche Bestätigung hat Veronika Born-Mehner heute vor Gericht vorgelegt. Und was sie dazu sagt, können wir uns vielleicht jetzt auch mal von ihr persönlich anhören.
Dass die Lena Schilling anscheinend verbreitet hat in den letzten Wochen und Monaten, dass sie eine Affäre hat mit einem sehr angesehenen Spitzenbeamten in Brüssel, und das sorgt in diplomatischen Kreisen für einige Verstimmung. Und deswegen hat sich diese Person bei mir gemeldet und hat gesagt, sie möchte gern als Zeugin für uns vor Gericht aussagen, und sie möchte uns da gerne unterstützen, weil sie findet es absolut untragbar, dass die Lena Schilling das jetzt in Brüssel so weiterführt, wie sie es vermeintlich oder wie sie es halt in den letzten Jahren schon in Österreich gemacht hat. Und
so doch noch ein bisschen kryptisch da zumindest heute bei Gericht, René. Aber was sagen denn auf der anderen Seite, das hast du dir angeschaut, die UnterstützerInnen von Lena Schilling?
Im Prinzip, also wenn wir wieder auf das Rücktrittsgerücht beziehungsweise auf diese Rücktrittsforderung zurückkommen, dass sie eine gewählte Politikerin ist und dass man jetzt einfach sie mal anhand ihrer politischen Taten auch messen soll und nicht an Privatem. Das hat auch Lena Schilling damals schon gesagt bei dieser großen, inzwischen schon fast berühmten Pressekonferenz im Mai, Anfang Mai. Hören wir auch da ganz kurz.
Man kann mich jederzeit für meinen politischen Standpunkt, für mein Programm und für meine Forderungen kritisieren. Ja, das soll man sogar, weil so soll es in einer Demokratie sein. Was ich aber sehr wohl kritisieren möchte, ist, dass hier mit persönlichen Dingen, mit Gerüchten und Behauptungen anstelle von Argumenten gegen mich kampanisiert wird.
Also sagt hier Lena Schilling, dann gibt es schon noch weitere Argumente, nämlich dass hier anders gehandelt wurde, schon beim Entstehen dieser Causa, weil sie eine Frau ist. Also das gibt schon viele, vor allem nicht nur von grüner Seite, Sigrid Bauer hat das gesagt, aber auch viele Feministinnen haben hier quasi dieses Argument unterstützt. Wenn es jetzt ein Mann gewesen wäre, wäre das vielleicht gar nicht so groß aufgekocht. Und viele kritisieren auch trotzdem, dass es immer noch Hörensagen ist. Also dass es teilweise wenige Beweise gibt, das ist auch ein Argument.
Wobei da ja selbst auch die Grünen intern gespalten sein dürften. Du hast es gerade erwähnt, Sigi Maurer, Werner Kogler standen ja immer hinter Lena Schilling. Sigi Maurer war ja mehr oder weniger auch die Erfinderin von Lena Schilling im EU-Wahlkampf oder für die Spitzenkandidatur. Und was man da auch immer wieder von Insidern hört, gibt es da schon auch Stimmen innerhalb der Grünen, die sich dagegen wehren wollen und vermutlich auch schon damals mitgeholfen haben, hier Gerüchte ans Tageslicht zu bringen und die einfach sagen, dass das überhaupt nicht geht, vor allem auch mit den Werten der Grünen nicht vereinbar ist, wo man halt immer wieder getrommelt hat, die Ehrlichkeit etc. Und dass da jetzt gerade eine grüne Abgeordnete wieder vermutlich hier Lügen erfindet, ist halt dann schon krass.
Aber darum ist man vielleicht gar nicht so unfroh, dass man sich heute eben geeinigt hat. Man hat sich verglichen bei diesem Prozess. Also es darf niemand mehr darüber sprechen. Lena Schilling muss eine Erklärung gegenüber einigen Personen abgeben. Und damit ist vielleicht für viele jetzt mal das Ganze beendet. Und ich glaube, da wird sich nicht nur Lena Schilling, sondern vielleicht auch die ein oder anderen Grünen drüber
ja,
freuen.
Wobei das auch spannend sein dürfte, weil die Erklärungen hat man ja davor schon zuhauf unterschrieben. Dass man nicht
mehr so in der Erklärung
schauen wir mal.
Die Widerrufung.
Wir beobachten, ob es wirklich Ruhe bleibt. Ob es wirklich Ruhe bleibt. René, danke vielmals. René Acht bei uns und Patrick Schwanzer, danke euch.
Ja, und gleich haben wir noch ein sehr turbulentes politisches Duell für Sie. Bei uns sind Robert Missig und Eva Schütz im Duell des Tages.
Natürlich zu Walter Rosenkranz und zur Regierungsbildung. Vorher noch der Blick zu wild umstritten. Wolfgang Schiefer, wer kommt denn heute?
Schönen guten Abend, Manu. Schönen guten Abend, Thomas. Nach beide Seiten live geht's dann wie gewohnt hier weiter im wild umstrittenen Studio. Und wir sprechen natürlich auch über den Nationalrat, der sich ja heute konstituiert hat. Und großes Thema bei uns ist da natürlich Walter Rosenkranz, der neue Präsident im Nationalrat von der FPÖ, der ja eben polarisiert. Aber Thema bei wild umstritten ist heute natürlich auch die SPÖ. Rudi Fussi, der den Parteivorsitz übernehmen will, der hat mittlerweile mehr Unterstützungserklärungen bekommen, als vielleicht so einige gedacht haben. Bei mir im Studio ist heute die ehemalige Chefin der Grünen, Eva Klawischnik, Bierpapst Konrad Seidel und auch Matthias Winkler. Er ist der CEO der Hotel Sacher Gruppe.
Und natürlich wird da weiter diskutiert bei Wolfgang Schiefer und in der Zwischenzeit haben die Gäste Platz getauscht und wir begrüßen die Gäste fürs Duell des Tages. Eva Schütz ist bei uns Herausgeberin des
Express. Abend.
Schönen guten Abend. Und Robert Missig, Autor und Journalist. Herzlich willkommen.
Schönen guten Abend. Hallo.
Thema Nummer eins, der Nationalrat, ganz klar. Noch weniger Frauen, das haben wir vorher besprochen, die FPÖ ganz rechts außen und vor allem Walter Rosenkranz wurde heute gewählt zum Nationalratspräsidenten. Mit mehr Stimmen als nur denen der FPÖ, nämlich 57 Freiheitlichen und 43 aus den anderen. Insgesamt macht das 100. Jetzt ist man, Herr Missig, dieser Usance der Vielzitierten diesmal eben gefolgt. Die Grünen waren die Einzigen, die gesagt haben, wir wählen nicht. Die SPÖ hat das nicht offiziell gesagt, war ja geheime Abstimmung. Ist das Ergebnis rechts so in Ihrer Meinung?
Ob es recht oder rechts ist?
Recht so. In Ordnung so.
Es ist eine ambivalente Geschichte, würde ich sagen. Es ist am Ende des Tages in Ordnung. Aber natürlich, Sie haben es in Ihrer Sendung ja schon an den verschiedensten Beispielen gebracht. Herrn Rosenkranz, jemand, der Burschenschafter, die dann hinterher Nazi-Verbrecher wurden, Leistungsträger genannt. Er hat auch in einer Geschichte über die Burschenschaften geschrieben, der Antisemitismus erklärt sich als Reaktion auf zu viele Juden unter den Studierenden und so weiter und so fort. Ja, also ich könnte jetzt noch einiges aufzählen, was ihn an und für sich für dieses Amt disqualifiziert. Auch noch dazu im Hinblick auf das, was das an Wahrnehmung und auch Diskussionen im Ausland, in dem internationalen Bereich auslösen wird. Von daher ist die pragmatische Lösung, vielleicht die österreichische Lösung könnte man auch nennen, die, dass ein Großteil der Parlamentsfraktionen die Entscheidung ihren Abgeordneten freigegeben haben. Ich nehme schon an, dass ein Großteil der sozialdemokratischen Abgeordneten ihn nicht gewählt haben, die Grünen auch nicht, ein Großteil der Neos nicht. Und er wurde mit Stimmen der FPÖ und der ÖVP gewählt. Da ist er knapp über die absolute Mehrheit gekommen. So ist es halt jetzt nun mal, letztes Wort verloren.
Schauen wir uns noch mal ganz kurz, wir haben es heute schon einmal gezeigt, was Martin Sellner von den Identitären dazu gesagt hat. Der hat sich da ja heute eben auf Telegram zu Wort gemeldet und hat gesagt, wir haben den ersten freiheitlichen Nationalratspräsident. Frau Schütz, aus Ihrer Sicht, wir haben ja auch Wolfgang Sobotka vorhin schon gehört, der das eben kritisiert hat. Aus Ihrer Sicht ist Walter Rosenkranz zu Recht gewählt worden?
Also der Usance folgend, dass die stimmenstärkste Partei den ersten Nationalratspräsident stellt, zu Recht. Und an der Person von Walter Rosenkranz kann man natürlich diskutieren. Ich glaube, er wird vielleicht ein bisschen strenger bewertet, als es andere bewertet worden wären. Aber es macht schon Sinn, wenn man diese Dinge aufzeigt und auch darüber diskutiert. Am Ende des Tages hat es dazu geführt, dass er trotzdem eine absolute Mehrheit bekommen hat. Aber man sollte es auf jeden Fall ansprechen und auch diese Themen ansprechen, wie das der Herr Missig gerade gemacht hat, was da alles vorgefallen ist. Und ich glaube, das hilft auch, dass man sich immer wieder, und es macht auch Sinn, in einer demokratischen Gesellschaft, dass man sich auch mit diesen Themen immer wieder auseinandersetzt. Ich glaube, es hilft auch, dass man das in Zukunft auch beobachtet, dass das einfach nicht sozusagen als normal gilt, dass man sowas tut. Also ich glaube, das ist schon richtig, dass es doch eine kritische Auseinandersetzung mit Walter Rosenkranz gibt. Am Ende des Tages steht jetzt die stärkste Partei, den Nationalratspräsidenten. Und das, ja, ich find, das ist prinzipiell in Ordnung und dass man sich an der Person da reibt, das ist auch zu Recht zum Teil.
Diese kritische Auseinandersetzung, die auch Wolfgang Sobotka fordert und die Sie jetzt auch angesprochen haben, gerade auch innerhalb der FPÖ. Wir können uns alle mit Sicherheit noch an die Historikerkommission erinnern. Also da gab es ja schon Ähnliches. Herr Misik, warum hat das denn nicht gereicht bis jetzt? Warum wird das bis heute immer wieder eingefordert?
Naja, die FPÖ hat sich ja radikalisiert in den letzten Jahren. Es ist ja jetzt nicht so, dass die FPÖ eine Geschichte hat und von der ausgehend sich moderatisiert, sondern das Gegenteil ist der Fall. Die FPÖ hat sich radikalisiert, sie grenzt sie heutzutage nicht mal mehr von den Identitären ab. Die Sprache hat auch eine immer aggressivere Gewaltsprache. Es ist ja kein Wunder, dass Herr Kickl jetzt zwar knapp erste stärkste Partei geworden ist, aber halt leider niemanden hat, der mit ihm koaliert. Er hat ja von Fahndungslisten gesprochen, jetzt könnte das brauchen, um nach Koalitionspartnern zu fahnden, ist ihm nicht gelungen. Nein, also da glaube ich, braucht man nicht drüber reden, welche Wege die FPÖ noch gehen muss, weil sie geht ja jetzt seit Jahren schon in die verkehrte Richtung. Und auch bei Herrn Rosenkranz, der hat ja bei diesem, sagen wir so, vom Charakter und von dem, was er ausstrahlt, ja natürlich eher die Ausstrahlung jetzt nicht eines Heißsporns und Radikalinskis. Also er heute kann nicht reden, wo er wie Kickl andere unflätig beschimpft, ja. Aber es gibt eine Reihe von diesen Zitaten, die er gesagt hat und auch Handlungen, die er gesetzt hat. Und die sind natürlich zum Teil einige Jahre zurück. Aber er wurde ja gerade, wir wissen es ja, er war ja Präsidentschaftskandidat vor, wann war das, 2 Jahren, da wurde er ja immer wieder angesprochen. Eben auch in dem Interview mit Corinna Milban, das Sie, glaube ich, vorher gezeigt haben. Und da hätte er ja sagen können, okay, das ist ein Blödsinn. Das habe ich vielleicht damals so gesagt, heute sehe ich es anders. Oder ich habe nicht gewusst, dass dieser Nazi-Verbrecher war, ich habe mich geirrt. Ja? Also da hätte es ja genügend Möglichkeiten gegeben zu sagen, das ist nicht meine Position. Aber in Wirklichkeit hat er alles verteidigt und legitimiert nochmal.
Fehlt der saubere Schnitt, das hat eben auch Wolfgang Sobotka dann angesprochen bei der FPÖ. Schauen wir von der Vergangenheit jetzt mal in die Zukunft, was die Regierungsgespräche betrifft. Oder es sind ja Sondierungsgespräche. Morgen ist erster Termin. ÖVP und SPÖ treffen sich da. Sind die beiden Ihrer Meinung nach durch ein gemeinsames Netz zu Kickl zum Abschluss verpflichtet? Einander ausgeliefert?
Sie sind einander jetzt ein bisschen ausgeliefert, weil sie sich natürlich beide in die Position gebracht haben, dass sie eine Koalition mit der FPÖ ausgeschlossen haben. Spannend wird sein, wie man diese inhaltlichen Überschneidungen zu Wege bekommen wird, weil man muss schon sagen, wenn man jetzt das Programm der SPÖ und das Programm der ÖVP vergleicht, da sind halt nicht wahnsinnig viele Überschneidungsflächen beinhaltet, deutlich weniger als von ÖVP und FPÖ. Also rein von der Schnittmenge ist einfach nicht sehr viel vorhanden. Und jetzt haben sie natürlich den Druck durch die Ausgrenzung der Person Kickl, dass sie hier was zustande bringen und das besser schnell als langsam, weil die Leute langsam ein bisschen ungeduldig werden, ob dieser Personaldiskussion, wer möchte mit Herbert Kickl und wer mag Herbert Kickl und wer mag Karl Nehammer. Ich glaube, es ist ein bisschen eine Ermüdung in der Bevölkerung mittlerweile eingetreten, ob dieser Personaldiskussion. Und jetzt braucht es da, und da sind sie, da gebe ich Ihnen vollkommen recht, total unter Druck, hier ein Koalitionsabkommen, das nicht nur aus Minimalkompromissen besteht. Und das wird sicher nicht einfach.
Profitiert da eine Seite mehr von dem Druck oder weniger vom Druck oder sind beide gleich gefordert? SPÖ und ÖVP, ja, nehme ich jetzt mal in der Dreierkoalition. Dritten Partner gibt es ja noch nicht offiziell. Weiß man noch nicht, wer es wird.
Also ich glaube, es sind beide gefordert. Die SPÖ muss wieder in eine Regierung zurück. Die war jetzt 7 Jahre nicht mehr in der Bundesregierung und man sieht, die Verfallserscheinungen sind schon sehr, sehr massiv, auch diese Aufsplittungen in verschiedene Richtungen. Das liegt auch daran, dass wenn man keine Regierungsverantwortungen hat, dass der Zerfall einer Partei, das ist jetzt nicht unbedingt nur SPÖ-spezifisch, dann doch irgendwann einmal eintritt, meistens so nach 5 Jahren. Die sind jetzt im Jahr Nummer 7. Und die ÖVP, da hat vor allem Karl Nehammer einen Druck, weil der hat Herbert Kickl ganz kategorisch ausgeschlossen. Und wenn er jetzt nichts zustande bringt, was auch die ÖVP-Basis und die ÖVP-Funktionäre befriedigt, dann wird er in einer schwierigen Situation sein.
Dann wird er in einer schwierigen Situation sein, sagt die Frau Schütz. Und die FPÖ eben mit Herbert Kickl auf der anderen Seite, kann die sich jetzt einfach so zurücklehnen und sagen, naja, schauen wir mal, vielleicht scheitert Karl Nehammer ja mit den Sondierungen. Aber wie realistisch ist das, dass die ÖVP dann tatsächlich den Kanzlersessel bzw. auch die Person Karl Nehammer opfert?
Naja, beim jetzigen Stand ist es nicht realistisch. Also natürlich, so wie Sie es jetzt angedeutet haben, lasst jetzt mal verhandeln und dann gelingt vielleicht nichts bei den Verhandlungen und dann gibt es vielleicht sogar Stimmen aus der ÖVP, die sagen, ja, lass mal den Karl über die Klinge springen und machen wir den Vizekanzler, dafür kriegen wir alles andere. Das ist eine Möglichkeit. Ich halte sie aber beim jetzigen Stand erstens mal nicht für sehr realistisch und vor allem auch, damit können wir uns beschäftigen, wenn man so weit ist. Jetzt ist man in einer anderen Situation. Mir gefällt auch nicht der Begriff des, Sie haben es genannt, Ausgeliefertseins. Wir haben jetzt zwei Parteien und drei Parteien, die aus guten Gründen gesagt haben, diese Kickl-FPÖ ist nicht regierungsfähig. Ja, aus diesen und diesen Gründen, aufgrund der Russlandnähe, aufgrund der Radikalisierung, aufgrund ihrer tiefen Verwurzeltheit im rechtsradikalen Milieu und nicht mal Abgrenzung zu den Identitären, das sind gute Gründe. Und da sind jetzt beide, Karl Nehammer und Andreas Babler, gefordert, auch durch aus staatspolitischer Verantwortung eine gute Regierung hinzukriegen. Ja, das heißt erstens mal, dass man nicht dieses Spielchen, Sie haben es angedeutet, muss eine mehr über einen Schatten springen zu spielen. Da würde ich schon mal, wenn die Akteure so denken, ja, würde ich sagen, hört's auf damit. Ja, hört's auf damit mit diesem taktischen Geplänkel. Ich kann mir schon vorstellen, dass auch Sozialdemokraten, denen ich sehr nahe stehe, die Haltung entwickeln, naja, die ÖVP muss jetzt eigentlich mit uns, also könnten wir es hochlizitieren. Würde ich sagen, hört auf mit diesem Blödsinn. Ja? Diese Regierung muss zusammenarbeiten und nicht als Regierung gegeneinander arbeiten. Und wenn man das hinbekommt, dann kann das eine gute Regierung sein und dann kann das auch eine sein, die die Zustimmung der Bevölkerung gewinnt und damit auch einen Aufstieg der FPÖ verhindert.
Also das ist natürlich das Programm, wir sind beide gegen Herbert Kickl, ist kein Regierungsprogramm. Und wenn man sich die inhaltlichen Überschneidungen, und da habe ich schon ein bisschen Bedenken, anschaut, die es zwischen ÖVP und SPÖ zurzeit gibt, da sind das wirklich nicht viele. Und es kann in der Situation, in der sich das Land jetzt befindet, ein Minimalkompromiss nicht dazu führen, dass man Österreich aus dieser Krise, die wir jetzt haben, und die natürlich auch durch die Regierung, durch die letzte Regierung mitverursacht wurde, möchte ich sagen. Und das ist eben eine stagnierende Wirtschaft, die Wirtschaft schrumpft um 1,7%, ein Budgetdefizit, das die Maastricht-Kriterien verletzt. Wir haben ein Migrationsthema, wir haben ein Bildungsthema, also es sind schon ganz große Probleme. Mit Minimalkompromissen wird man da nicht weiterkommen. Und nachdem diese Programme sehr weit auseinander liegen, glaube ich, ist es sehr spannend und ich hoffe wirklich, dass es funktioniert, zu sehen, wie man sich da zusammenraufen möchte, weil man hat schon bei Grün und ÖVP gesehen, diese Idee, das Beste aus beiden Welten. Und ich glaube, das hat man damals wirklich gedacht, wie man das gemacht hat. Das ist eine großartige. Rausgekommen ist eigentlich ein Minimalkompromiss aus beiden Welten und ein relativ langer Stillstand in dieser Republik. Und das können wir uns halt in der jetzigen Situation wirklich nicht mehr leisten. Sonst gibt es einen massiven Wohlstandsverlust in Österreich.
Aber da würde ich gerade da zustimmen, aber damit auch einen Einspruch machen. Nämlich, das ist ja schon wieder diese österreichische Haltung. Wir kennen das. Wir nennen es ein bisschen den gelernten Österreicher oder die gelernte Österreicherin in diesem Fall, wo man die Haltung hat, na, da kann ja eh nichts draus werden. Es wird eh nichts draus werden. Ja? Wir haben es erklärt, es ist alles ein Pfusch und am Ende werden alle in der Regierung dann gegeneinander arbeiten, war nie anders. Ja? Hören wir doch mal auf, gelernte Österreicher zu sein und werden wir sowas wie verlernte Österreicher. Ja? Tun wir nicht die Erwartungen nach unten schrauben, sondern hochschrauben. Schrauben wir sie hoch und legen wir auch eine Latte an diejenigen, die diese Verhandlungen jetzt zu führen haben. Ja? Weil Sie das angesprochen haben, natürlich sind es schwierige politische Fragen. Ja? Wie können wir die Kostenstruktur, die zum Beispiel unseren Unternehmen davon gelaufen ist, wieder in den Griff bekommen, damit sie wettbewerbsfähig ist? Aber wie kann man auch wieder für Gerechtigkeit sorgen, sodass die Nachfrage auch nicht einbricht? Wie saniert man das Budget, aber so, dass nicht in ganz Europa die Wirtschaft abgewürgt wird? Das ist eine schwierige Herausforderung, aber sie ist zu schaffen und die sollen sich jetzt mal bemühen, ein gutes Programm zusammenzukriegen und nicht, dass wir uns schon wieder hier schon wird eh nichts werden, ja, wie man das in Österreich so gern tut.
Frau Schütz, Sie sind sofort mit einer Replik dran. Wir sind jetzt in einer ganz kurzen Pause, meine Damen und Herren. Wir vergessen überhaupt nichts und sind gleich wieder da mit der Diskussion. Bis gleich.
Herzlich willkommen zurück zu Beide Seiten live. Wir sind mitten in einem spannenden innenpolitischen Gespräch mit Robert Miesig, Autor und Journalist, und mit Eva Schütz, Herausgeberin von Express. Robert Miesig hat gerade einen Appell quasi dazu hier vorgetragen, dass man eben nicht immer alles schwarz sehen sollte in Bezug auf die Sondierungsverhandlungen, die eben morgen starten. Aber Frau Schütz, Sie wollten noch antworten. Ich habe es Ihnen versprochen, das dürfen Sie jetzt auch.
Ja,
die bekommen nämlich ja tatsächlich noch ein bisschen mehr Druck, diese Verhandlungen jetzt mit der Wahl in der Steiermark, die in einem Monat stattfindet.
Das auf jeden Fall. Die bekommen vor allem innerhalb der ÖVP mehr Dynamik. Und Robert Miesig hat gesagt, vom gelernten zum verlernten Österreich, was ich prinzipiell eine sehr schöne Idee finde. Aber das Problem ist, glaube ich, hier ein anderes. Karl Nehammer hat mit seinem Österreich-Plan ein Wahlversprechen abgegeben. Und Andreas Babel hat mit seiner Millionärssteuer, also Vermögens- und Erbschaftssteuer und der 32-Stunden-Woche, die er dann am Ende ein bisschen relativiert hat, auch ein Wahlversprechen abgegeben. Und jetzt haben die beiden Herrschaften eigentlich zwei Möglichkeiten. Entweder sie halten das nicht ein, was sie im Wahlkampf versprochen haben, um hier eine Koalition zustande zu bringen, dann verraten sie ein bisschen den Wähler, oder sie bleiben dabei, was sie im Wahlkampf gesagt haben, dann werden sie keine Koalition zustande bringen. Das ist eigentlich eine relativ schwierige Doppelmühle und sozusagen dieses Think out of the box, wir lassen uns jetzt was Drittes einfallen. Das ist halt bei diesen Themen, glaube ich, relativ schwierig, weil entweder macht man eine 32-Stunde bei vollem Lohnentgelt oder man macht sie nicht. Das kann man Kompromiss machen und sagen, ich mache sie im Pflegebereich und im Rest nicht, weil da macht Sinn oder nicht. Aber die Wahlversprechen, die waren natürlich schon so, dass, also würde jetzt zum Beispiel eine Vermögensteuer kommen, ich glaube, das ist ein ganz gutes Beispiel, dann würden sich die ÖVP-Wähler verraten fühlen. Würde keine kommen, dann würden sich die SPÖ-Wähler, die Andreas Babler auch wegen diesem Versprechen gewählt haben, völlig nachvollziehbarerweise verraten fühle, egal ob man jetzt dafür oder gegen eine Vermögensteuer ist. Also ich glaube, dieses Dilemma ist so, dass diese zwei Positionen so weit auseinander sind, dass sie sich einfach ausschließen. Und um auf Ihre Frage zurückzukommen, die Wahl in der Steiermark, natürlich sollte Christopher Drexler dort deutlich verlieren, sollte die FPÖ dort deutlich stärkste Partei werden, dann hat man Christopher Drexler auch ein bisschen jetzt Alexander Van der Bellen über die Klinge springen lassen, weil da spielt jetzt natürlich der FPÖ ganz massiv in die Hände und dann wird auch die Unruhe in der ÖVP größer werden.
Wie soll ich sagen, also nehmen wir ein bisschen die sachliche Seite und die politische Seite auseinander. Ja? Bleiben wir bei den Vermögensteuern als Beispiel. Vom IWF bis zur OECD, alle sagen Österreich seit Jahren, ihr müsst ein faires Steuergesetz gerecht einführen, etwas mehr vermögensbezogene Steuern und dafür etwas weniger Steuern auf Arbeit und Leistung. Ja? Das weiß eigentlich jeder, dass es sachlich richtig ist, aber die ÖVP hat sich jetzt ein bisschen eingegraben, dass sie so etwas natürlich schwer in Verhandlungen, in Regierungsverhandlungen zustimmen.
Wobei die Neos ja auch.
Die Neos sind als liberale, also leistungsorientierte Partei durchaus dafür, Steuern auf leistungsloses Einkommen zu erhöhen und dafür Steuern auf Arbeits- und Leistungseinkommen zu reduzieren. Also da gibt es sicher eine Möglichkeit. Aber nehmen wir nur zum Beispiel das Erbschaftssteuermodell, das Wolfgang Schäuble, also sicherlich kein Sozialdemokrat oder Linker, in Deutschland etabliert hat im Jahr 2012 oder 2014. Wenn das etwas wäre, wo die ÖVP drüber kann, wäre es mir recht. Aber abgesehen von der sachlichen Seite, von der politischen Seite, muss man es ganz offen sagen, die eine Partei hat 26%, bekommen und die andere 21. Keine wird ihr Programm hundertprozentig durchsetzen. Ja, völlig klar. Ja, natürlich wird die Sozialdemokratie wesentliche Teile ihres Programms nicht durchsetzen. Es ist doch logisch, in Verhandlungen wird man Kompromisse finden. Der Punkt ist nur, es dürfen keine faulen Kompromisse sein und es dürfen keine faulen Kompromisse sein, wo sich dann hinterher die eine oder die andere oder im schlimmsten Fall sogar beide Seiten finden. Sie haben, salopp gesagt, jetzt einen Schaß schlucken müssen oder so irgendwas. Ja? Und das ist die große Herausforderung, weil ich sehe es nicht ich sehe das nicht so dunkel. Ja? Bin jetzt auch schon ein bisschen älter, ich habe viele große Koalitionen erlebt und jetzt wären auch noch die Neos dabei. Ich habe sie immer beklagt, dass sie fad sind, die großen Koalitionen. Ja? Aber es waren eigentlich die beste Lebenszeit. Ja, Koalitionen aus Franitzky und Riegler, erinnern wir uns dran. Oder auch wie uns Faymann und Josef Brödel durch diese Finanzkrise gebracht haben. Das waren ja alles Regierungen, wo man halt froh waren, wenn man solche hätten.
Aber ich gebe Ihnen ja komplett recht, dass niemand sozusagen das Gefühl haben sollte, dass jeder von seinen Forderungen wird abgeben müssen in einer Koalition. Und deshalb ist es ja umso wichtiger, dass sich die Grundprogramme der Parteien möglichst ähnlich sind. Und ich glaube, das kann man ein bisschen außer Streit stellen. Das Programm der ÖVP und das Programm der FPÖ sind sich einfach deutlich, nämlich wirklich deutlich ähnlicher. Sie streiten sich ja sogar darum, wer das Wirtschaftsprogramm von wem abgeschrieben hat, und das Migrationsprogramm haben sie irgendwie, ist auch immer das Thema, wer das jetzt von wem übernommen hat, deutlich ähnlicher als das von ÖVP und SPÖ. Und eben weil eine Koalition ein Kompromiss ist, tut man sich deutlich leichter, einen Kompromiss zu machen, wenn die Programme sich ähnlich sind, wie wenn sich die Programme zwischen einer ÖVP und einer SPÖ und Andreas Babler, muss man vielleicht auch dann ein bisschen differenzieren, das ist nicht die gesamte SPÖ, da haben wir ja zum Teil einen Richtungsstreit auch jetzt in verschiedene Teile der SPÖ, wo man nicht ganz sicher ist, welcher Teil da dominiert. Zum Teil ist es Andreas Babler, wie lange das so bleibt, das wird man sehen. Aber das ist ja genau das Problem, eben, dass diese Parteien nicht die gleichen Grundeinstellungen haben.
Sehr weit auseinander. Sie sind nur verantwortlich dafür, dass es eben nicht klappt mit FPÖ und ÖVP. Einerseits Kanzler Nehammer, der sagt, Kickl mache ich nicht zum Kanzler. Andererseits aber auch Alexander Van der Bellen, der gesagt hat, klarer Regierungsauftrag, weil Kickl keine Mehrheit findet, an Nehammer. Und dazu hat sich zu diesem Vorgehen des Bundespräsidenten Ex-Bundeskanzler Sebastian Kurz geäußert, und zwar mit einem Interview in der Zeitung Heute, und sagt Folgendes, dass der Bundespräsident sich entschieden hat, dem Wahlsieger nicht den Regierungsbildungsauftrag zu geben, ist gegen jeden Konsens, den es in der Zweiten Republik bisher in dem Bereich immer gegeben hat. Es ist aus meiner Sicht sehr undemokratisch. Hat Van der Bellen undemokratisch agiert?
Nee, er hat nicht undemokratisch agiert. Es ist ja auch in der Sache inkorrekt, weil zum Beispiel, wir erinnern uns, im Jahr 1999 hat der damalige Bundespräsident Klestil den eindeutigen Wahlsieger, nämlich Viktor Klima, Sozialdemokratie, 33%, auch 67 Tage lang nicht den Regierungsbildungsauftrag.
Aber das wäre das gegeben. Argument, dass man sagt, man könnte ja Kickl den Auftrag geben, und dann schaut man, und wenn es scheitert, dann
ist ja,
es
das, nicht. Ja, da habe ich heute auch interessante Argumente auch in Zeitungen gelesen und unter Kommentatoren, und auch, man hat das ja auch von den Landeshauptleuten aus der Steiermark gehört, dass der Bundespräsident doch am besten dem Kickl den Regierungsbildungsauftrag gegeben hätte. 10 Tage später hätte sich herausgestellt, er scheitert eh, also quasi, dass er ihn ausrutschen lässt. Ja? Das verstehe ich, dass es das Argument kommt von Politikern, von Parteien, die im Wahlkampf stehen. Aber es ist nicht die Aufgabe des Bundespräsidenten. Ja? Da sind wir doch froh, dass der Bundespräsident nicht in solchen Kategorien denkt, den Herbert Kickl ausrutschen zu lassen. Ja? Der Bundespräsident muss schauen, was für Möglichkeiten gibt, und dann auch ein bisschen schauen, dass es nicht endlos im Kreis geht. Ja, natürlich hätte er ihm jetzt sozusagen nach 10 Tagen sondieren, dann einen Regierungsbildungsauftrag, dann scheitert er in 20 Tagen, und dann gibt es am Ende vielleicht im 15. Dezember fangen echte Regierungsverhandlungen an. Ja, das ist nicht die Aufgabe des Bundespräsidenten.
Also gut, da sind wir jetzt nicht einer Meinung, da muss ich Sebastian Kurz recht geben. Es ist wahrscheinlich, in der Bundesverfassung nicht festgeschrieben, aber es ist eine starke Usance, und die wurde bisher auch noch nie gebrochen, dass man der stärksten Partei oder dem Vorsitzenden der stärksten Partei den Auftrag gibt. Und undemokratisch, glaube ich, ist hier so gemeint, und auch das finde ich ist vollkommen nachvollziehbar. Man kann halt einen demokratischen Gebrauch nicht so lange beibehalten, bis der an der Spitze ist, der einem nicht passt. Und ich finde das von Alexander Van der Bellen, ehrlich gesagt, wahrscheinlich eher eine Entscheidung, die ein bisschen zeigt, dass er sich also das nicht umhängen will, dass Herbert Kickl den Regierungsbildungsauftrag gegeben hat, vielleicht auch aus persönlichen Gründen, vielleicht weil er sich denkt, jetzt mache ich den Job noch, glaube ich, 4 Jahre, und dann möchte ich nicht den Ruf haben, auch in meiner eigenen Partei, dass ich Herbert Kickl mit der Regierungsbildung beauftragt habe, denn sonst gibt es schlicht keinen Grund. Herbert Kickl hätte dann die Möglichkeit gehabt, Sondierungsgespräche zu führen. Und es wäre auch eine Möglichkeit gewesen, FPÖ und ÖVP an einen Tisch zu bringen, dass die auch mal inhaltlich darüber sprechen müssen, was trennt sie denn tatsächlich. Das ist jetzt nicht passiert. Man hat das zum ersten Mal wirklich gebrochen. Und dass das nicht besonders demokratisch ist, wenn man eine Usance so lange einhält, solange es einem passt, das ist schon nachvollziehbar.
Hat vielleicht Van der Bellen Sorge gehabt, dass sich die dann verstehen am Verhandlungstisch?
Aber nein.
Und dass es dann plötzlich einen Kickl zum Angelogen gibt?
Wenn sich die verstehen wollen, ich meine, es wird auch immer so... Sie haben das jetzt das zweite Mal gebracht, dass es um persönliche Gründe geht. Der Bundespräsident persönliche Gründe, damit ihm seine eigenen Freunde irgendwie nicht schimpfen, und der Nehammer mag den Kickl nicht, und es wäre eine Unterstellung, dass es hier um Sympathien geht. Es geht doch hier um fundamentale politische unterschiedliche, nicht nur Konzepte, sondern auch Werthaltungen und Haltungen gegenüber der Demokratie. Ja. Wir reden hier immerhin von Herbert Kickl, der durch den Wahlkampf gezogen ist, die anderen beschimpft hat als Heuchler, als Inzestpartie, als Vaterlandsverräter, und dann hinterher wundert er sich, dass er unter diesen Heuchlern, Inzestpartie und Vaterlandsverrätern keine Partner findet. Das ist doch absurd. Ja, also da geht es nicht um Sympathie, sondern da geht es um ganz klare politische auch Vorstellungen von dem, was unsere Demokratie
aber
ist.
Aber gerade wenn das so ist, wie Sie das gesagt haben, dass es um Inhalte geht, dann ist es umso verwunderlicher, dass die zwei Parteien, die meisten sich überlappenden Inhalte haben, es nicht schaffen,
ja, sich in einen Tisch zu setzen. Sie denken nur in Wirtschaftskriterien.
Nein, ich denke, was das Land eigentlich weiterbringen könnte und Lösungen schaffen
Wirtschaft ist
könnte.
Wichtig, ja, aber unsere Demokratie und unsere humanitären Werte und die Werte der Westbindung und die Werte dessen, dass man sozusagen nicht in eine Partnerschaft mit Herrn Putin geht, ja, also dass man nicht ein Sicherheitsrisiko ist, was dazu geführt hätte, dass man auch die Zusammenarbeit mit westlichen Geheimdiensten, dass die schwierig geworden ist. Das ist auch Politik. Ja, nur wenn Sie sich nur für Steuern interessieren, nein, ja, heißt das nicht, dass andere Politikfelder nicht Politik sind.
Sicherheitspolitik ist allerdings ein Thema, das wir jetzt nicht nochmal besprechen können. Wir sind nämlich leider tatsächlich am
Ende. Der Wohlstand einer Gesellschaft hält eine Gesellschaft auch zusammen und verhindert den Auseinanderfall.
Ja, da werden wir gute gemeinsame Programme finden können, hoffentlich.
Das nehmen wir doch als positives Schlusswort. Robert Miesig und Eva Schütz waren
es. Vielen Dank für den Besuch. Ja, erster Parlamentstag mit den Neuen, da gibt es genug zu besprechen. Jetzt bei Wild umstritten zu Gast
Eva Klawischnik, Konrad Seidel und Matthias Winkler bei Wolfgang Schiefer.
Schönen Abend auf Puls 24.